Oh, hier mein schönes Tremgood Glas.
Ja, ich habe auch eins. Guck mal hier. Ich habe nämlich noch 2 CL von diesem White Heather 5 Jahre gefunden, den wir mal im Sample Set hatten.
Ich habe ja noch alles davon.
Den habe ich mir mal ins Glas gelassen, als kleinen da Starter.
Da saßen wir ja zusammen und haben den probiert noch. Stell dir mal vor, da konnten wir noch zusammensitzen.
Ja.
Und ich habe tatsächlich letztens das Sample in der Hand gehabt und habe da wirklich noch 5 CL von. Freue ich mich drauf.
Ja. Und wenn wir beide irgendwann geimpft sein sollten, dann spielt es ja eh keine Rolle mehr. Dann können wir uns auch zusammensetzen, wenn das denn erlaubt sein sollte.
Naja, erlaubt, ja, wäre es ja auch so.
Ja, das weiß man ja nicht, wie das sich entwickelt mit Ausgangssperre. Dann kommst du an, dann müssen wir das tagsüber machen oder so.
Ja, ich meine, ja, das stimmt. Wenn es so lange geht, müssen wir halt vor 10 fertig sein. Ne? Fangen wir halt schön um 4 nachmittags an.
Also wegen mir gerne.
Ja, setzen wir uns oben schön auf deine Terrasse. Und wie gesagt, das müssen wir ja sowieso mal vielleicht in Angriff nehmen. Ich denke, die Mikros, die halten das auch aus, wenn wir das mal draußen machen, mit unserem Setup, mit dem Aufnahmegerät.
Ja, definitiv. Bei dir im Garten, bei mir auf der Dachterrasse, was auch immer, ne?
Ja.
Irgendwas müssen wir. Und draußen ist ja das Infektionsrisiko sowieso am geringsten.
Das ist doch genau meine Rede. Meine Rede.
Deine Rede.
Meine Rede. Also muss ich aufpassen, dass ich die Samples nicht verwechsel. Zack. Einmal hier und einmal hier.
Nicht so wie der Kollege Babler, der gesagt hat, wieso redet hier keiner vom Rauch?
Das war ja nicht nur er, das war ja Leon auch, das hat beiden passiert. Aber könnte genau ich sein. Geht mir im Endeffekt genauso. Das ist gar nicht so einfach manchmal. Zacki. Warum redet? Ach, stimmt, das war bei der.
Wir hatten den Space Cider, den 28.
Genau, und er dachte, das war der 18er, den er im Glas hatte dann, ne?
Genau.
Oder beide hatten das, ja. Ja, passiert, ne? Das ist halt so.
Ich meine, dafür, dass wir so eine große Runde waren mit 7 Leuten, war das ja doch sehr, sehr gut organisiert und alles sehr flüssig vom Ablauf her und so. Das war schon gut.
Und gesittet.
Das sind wir ja eh.
Ja. Manchmal.
Nein, komm, das war schon okay. Und ich glaube, dass wir uns da etwas herausgeputzt haben, hat natürlich da auch dazu geführt, sich vielleicht auch dementsprechend etwas mehr zu verhalten.
Ja, das stimmt.
Ja, das könnte sein, dass das ein Stück weit einen Ausschlag gegeben hat.
Auf jeden Fall. Nee, das stimmt, da hast du recht. Da verhält man sich gleich natürlich, ne, wenn man so den feinen Zwirn rausgeholt hat, dann.
Genau. Und das passiert einmal nicht mehr so oft, zumindest mir nicht, aufgrund der Tatsache, dass ich ja quasi seit fast einem Jahr nicht, also nur wenig Außentermine hatte. Im Spätsommer bis Herbst hatte ich ja ein paar, aber seitdem hatte ich auch keinen Anzug mehr an. Von daher.
Ja.
Also für jemanden, der normalerweise 3 Tage die Woche im Anzug rumläuft, ist das schon eigenartig, wenn man den dann so gefühlt ein halbes Jahr nicht angehabt hat. Ist schon irgendwie komisch. Also ich meine, wir tragen ja eh keine Krawatten, von daher war das schon was Besonderes, überhaupt eine Krawatte um den Hals zu haben.
Ja.
So, das gibt es bei uns in der Firma halt nicht. Und dementsprechend habe ich auch die bestimmt, keine Ahnung, 5 Jahre nicht mehr aus dem Schrank geholt. Die. Ja, also von daher. Aber das war schon schön und hat auch Laune gemacht. Fand ich eine gute Idee.
Ja, auf jeden Fall. Wollen wir starten?
Ja, wir können starten.
Ich habe Bock.
Ja, ich habe auch Bock. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
One-on-one. Finde ich cool. Macht Spaß.
Da sind wir wieder.
Auf jeden. Sehr, sehr schön. Heute, wir lassen mal gucken oder lassen uns auf uns zukommen, was wir machen. Wie immer unvorbereitet. Das Einzige, was feststeht, wie das Amen in der Bibel, ist, dass wir heute den Buchladi verkosten wollen. Da freue ich mich schon drauf. Die Flasche stammt aus meinem Fundus, da habe ich Bock drauf. Habt ihr auch nicht ohne Grund gekauft damals, von daher, da habe ich schon richtig Bock drauf.
Wieder eine Flasche aus unserem Sample-Set, was wir für euch abgefüllt haben. Und ja, wir brauchen ja immer ein bisschen länger, um dieses Sample-Set auch tatsächlich zu leeren. Das ist aber auch ganz schön. Man muss ja nicht immer alles gleich sofort innerhalb von 2 Wochen platt gemacht haben. Von daher finde ich das gut, wenn uns das auch immer ein Stück weit begleitet über die Zeit. Und ich hatte mir für heute den Buchladi gewünscht, weil wir, ich weiß nicht, ob in der letzten oder vorletzten Folge, ich glaube in der Folge vor Dexter, ich ja auch gesagt habe, dass ich mich mit Buchladi so schlecht auskenne und so nicht so viel davon probiert habe, etc.
Ja.
Und als ich dann heute überlegt habe, welchen können wir denn nehmen, da dachte ich, Mensch, das wäre doch ein guter Moment, heute mal mein Mindset oder mein Erfahrungsschatz vielmehr zum Thema Buchladi etwas zu erweitern.
Auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall. Ne? Die sind ja sehr, sehr vielseitig, machen ja extrem viele Sachen. Und ist, glaube ich, aber für viele auch so love it or hate it.
Ja, also es ist schon eine sehr eigene Distillerie, das muss man schon sagen. Und mit einem sehr eigenen Stil. Und das ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Also diejenigen, die wirklich to the bone auf so ein angenehmes Bayside-Cider stehen, für die ist vielleicht sowas irgendwie zu schwierig.
Ja.
Als nicht rauchiger Whisky und dann hat er so komische Aromen und liegt irgendwie so quer im Glas.
Schön gesagt, sehr gut.
Ja, finde ich irgendwie. So ein, ja, wie gesagt, die haben halt ihr eigenes Ding und finde ich aber gut. Und entsprechend muss man dann halt ja das entwürdigen. Aber ich habe, wie gesagt, auch, ich weiß nicht, ob bewusst einen Bogen um diese Distillerie gemacht, aber auf jeden Fall da nicht so viel Erfahrung.
Ja, einen Bogen würde ich nicht mal sagen, aber es gibt da halt, glaube ich, so viel zu entdecken einfach und du müsstest so viel probieren, weil die wahnsinnig viel raushauen mit, fängt mit verschiedenen Fässern an, mit verschiedenen Gersten, mit verschiedenen Marken, die sie dann unter ihrem eigenen Haus quasi vertreiben. Das ist ja unendlich. Eigentlich kannst du dich da schon irgendwie ein halbes Jahr mit beschäftigen.
Ja, das Einzige, was ich gelernt habe, was mir gar nicht so klar war, ist die Tatsache, dass es von Buchladi, also original abgefüllt, keine Single Casks gibt. Und ich habe einen Artikel gelesen über die Waterford-Distillerie, wo der Marc Renier ja jetzt umtriebig ist.
Ja.
Und wo gesagt wurde, es wird auch von Waterford niemals Single Casks geben. Und das haben die erklärt dadurch, dass der Marc Renier kein Fan von Single Casks ist, sondern der sagt halt, ein Single Cask ist eigentlich ein unfertiges Bild, nur ein Ausschnitt von einem Produkt, was wir eigentlich als Distillerie rausbringen wollen. Mhm. Und deswegen ist nur ein Batch ein vollständiger Whisky. Also ich fasse es mal so zusammen, so ähnlich wurde das da beschrieben. Und deswegen, und da ist mir aufgefallen, stimmt, ja, es gibt doch eigentlich keine Single Cask-Serie von Buchladi oder von Charlotte. Oder
stimmt,
so,
ne? Stimmt.
Denk, wenn man so gar nicht vorher drauf hingestupst wird, fällt einem das gar nicht auf, dass die sowas nicht haben.
Ja.
Aber wenn man jetzt weiß, dass da dahinter eine Philosophie steckt, achtet man natürlich nochmal umso mehr drauf. Wobei jetzt ist ja verkauft, es könnte natürlich sein, dass das sich bei Buchladi jetzt auch wieder ändert, ne, mit neuen Eigentümern.
Das kann sein, aber ich finde es sowieso an sich dann einen coolen Move. Also ich wusste es vorher auch nicht, ist mir auch jetzt irgendwie nicht, ich habe auch nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Aber ich finde es cool, weil auf der einen Seite war es ja so, als die Brennerei wieder eröffnet wurde, hatten die ja so ein krasses Cask-Programm, wo die wirklich Fässer rausgehauen haben, noch und nöcher, an private Leute, Investoren, was auch immer. Und die füllen ja inzwischen im Endeffekt die Single-Casks ab, auf der einen Seite, was ja dann die ein bisschen supportet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool für unabhängige Abfüller, dass die dann genau diese Nische füllen können.
Genau. Ne, es gibt ja viel Single Casks vom Buchladi. Es gibt die halt nur nicht eben original abgefüllt.
Ja. Ja, weine ich auch nicht drum.
Nee, überhaupt nicht. Ich finde es nur einfach lustig so. Das ist so ein Fact, der fällt einem, wie du richtig sagst, mir ist es ja auch nicht aufgefallen. Ich habe es einfach nur, weil ich einen Artikel zu Waterford gelesen habe und es so ein bisschen auch um die Geschichte von diesem Marc Renier ging, wie Weinhandel und wo der so hergekommen ist.
Ja.
Das meiste schon wieder alles vergessen. Aber Der Artikel war jetzt nicht uninteressant und da kam das eben drin vor, dass ein Gegner von Single Casks ist.
Okay. Ja.
Fand ich einfach lustig, weil ich habe gedacht, okay, stimmt, ja, gibt keine. Ja, okay.
Ja. Ist echt so. Ja, ist ja auch. Wie gesagt, ich finde es cool, dass das dann im Endeffekt von den Privatleuten übernommen wird oder unabhängige Abfüller. Und ich hatte schon ein paar interessante Single-Casts, glaube ich, von Buchladi auf jeden Fall. Ich habe gerade unten eins stehen. Und zwar ist das von, wie heißt der? Philipp Reim, der auch einen Podcast hat. Eye for Spirits. Mhm. Der hat ja, gibt es ja irgendwie so einen Whisky-Club dazu. Und ich habe da so einen von einem Freund ein Pröbchen bekommen von deren Club-Abfüllung, was ein Single-Cask ist, aus dem, oh, ich habe keine Ahnung, irgend so ein Weinfass, weiß ich gerade nicht. Ziemlich dunkel, habe noch nicht probiert, muss mal gucken. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und manchmal sind die halt extrem käsig, schweflig, komisch, ne, weil die viel mit Wein arbeiten und so.
Ja.
Da sind die halt super, super speziell. Muss man halt Bock drauf haben. Und das ist aber das, was sich natürlich viele irgendwie eigen machen, die halt so an der Stelle Grüße an die Lady Nerds of the World, die halt wirklich, wirklich diese Brennerei lieben. Das ist halt das, was die Brennerei so anders macht, ne? Dass sie vielseitig sind, dass die aber immer irgendwie so eine gewisse Note haben, die immer wieder durchkommt. Und mit Single Casks, da bist du natürlich voll dabei. Ich glaube aber, es gibt insofern Single Casks, als dass ich mir in der Brennerei natürlich was abfüllen kann. Das ist nämlich immer ein Single Cask und da sind nämlich immer so Konterfei von verschiedenen Persönlichkeiten, die aktuell in der Brennerei arbeiten, drauf. Und die sind dann auch auf dem Label drauf. Das ist ganz cool. Und die Teile werden natürlich gesammelt wie verrückt von den ganzen Lady Nerds.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja, wenn du Fan bist von der Distille und dann gibt es da halt besondere Abfüllungen, die du nur vor Ort bekommst und so. Das erweckt ja immer Begeisterung.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es auch so einen regen Austausch, dass da irgendwie Leute, wie gesagt, wenn sie da hinfahren, irgendwie so viel wie möglich Flaschen mitnehmen und dann hier irgendwie verteilen. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, dass die Leute selbst jetzt in Pandemiezeiten irgendwie an diese krassen Flaschen kommen.
Ja, das könnte ja sein. Also manche verschicken ja auch ihre Flaschen, ne? Eben weil sie dieses Geschäft nicht machen können.
Ja, aber du musst ja dann jemand. Ja, das ist, glaube ich, aber da nicht so.
Also ich weiß, dass du bei Banner Heaven auf jeden Fall die eigentlich lokalen Abfüllungen, die es nur vor Ort gibt, dass man die auch online kaufen kann.
Ja, also alles, was Distell ist, ne? Auch Tobermory und Diensten geht, funktioniert das auch, das stimmt.
Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei Buchladi ist, aber diese Möglichkeiten gibt es ja. Ich meine, am Ende, die müssen ja Geld verdienen. Das ist ja genauso wie diese ganzen Airport-Shops, die eigentlich nichts, nur mit Flugnummer, also wenn du irgendwie eine Flugnummer hattest, also dann konntest du da was bestellen, offiziell, du musstest halt eigentlich sogar Ticket nachweisen, ja, vom Prinzip her. Aber die verschicken jetzt ja auch an jeden, weil die machen ja keine Kohle mehr. Das ist ja ein trauriges Ding, die hocken da auf den ganzen Flaschen und keiner kommt in deren Läden rein, ne?
Das würde mich aber sowieso mal interessieren, diese Travel-Retail-Shops, auch Border-Shop, auch was hier bei uns irgendwie Travel-Free-Shop und so ein Kram. Also alles, was Travel-Retail-Abfüllungen und sowas verkauft, die dürfen aber schon theoretisch ihre Sachen an jedermann verkaufen. Die machen das nur irgendwie, also ich verstehe den Sinn und Zweck dahinter in heutigen Zeiten irgendwie nicht mehr.
Nee, deswegen, früher hieß das ja auch Duty-Free. Und das da war es, da gab es ja wirklich auch Duty-Free. Mhm. Und jetzt heißt es ja einfach nur noch Travel Retail.
Genau.
Ja, weil es eben kein zollfrei in dem Sinne mehr gibt, sondern du halt da genauso den Zoll drauf hast wie sonst auch. Und also nicht in allen Ländern, aber vom Prinzip, wenn du jetzt hier irgendwo in der EU bist oder so. Und dementsprechend versuchen die dann ja über Abfüllung, die es nur dort geben soll, diesen Charakter halt dieser Shops dann nochmal nach vorne zu bringen, ne? Dass man sagt, das ist eine Travel-Retail-Abfüllung, die gibt es halt nur in diesen Reisebedarfsläden. Was aber natürlich davon konterkariert gibt, dass es die online dann in jedem anderen Laden auch gibt oder bei Amazon oder sonst
wo. Ja, oft auf jeden Fall, ne? Auch die Litterpullen und so.
Die Exklusivität, die wird nicht sehr lange gewahrt, habe ich mal so das Gefühl, oder gar nicht gewahrt, ne?
Ja.
Es sind wenige, die das durchziehen und vielleicht liegt es so einfach daran, dass eben das Volumen da auch nicht hinkommt, ne? Das kann nicht. Es ist ja auch unpraktisch. Du fliegst irgendwo hin und musst dann so eine riesen Pulle dir irgendwie in dein Handgepäckstück reinpacken und so. Weißt du, das ist ja auch alles nicht immer so einfach. Oder nicht jedermanns Sache.
Ja, ja, und zumal die Preise sind halt auch eher ungeil.
Ja, genau, das ist ja das Nächste, ne? Also ich meine, klar, wenn du jetzt einen Whisky hast, den es nur dort gibt, also nur in dem Reisebedarf, dann kann man ja sagen, okay, dann zahle ich halt eben das bisschen mehr. Aber wenn du für einen Glenmorangie 10 statt der 32,90, die du hier bezahlst, dann knapp 40 zahlst, weißt du, dann macht das auch wenig Sinn, ne? Also die Sachen sind ja oft auch signifikant teurer an diesem Flughafen. Ja,
aber halt in der Literflasche dann, ne?
Nee, nicht nur, also gibt ja auch viele, die sind einfach nur so teurer, ne?
Kann sein.
Ja, keine Ahnung. Ich habe da jetzt auch den riesen Mehrwert noch nicht gesehen, außer du, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich fliege hier in irgendein Land auf irgendeine Party und dann fällt mir am Flughafen ein, ich brauche noch irgendwas, dann kann man sich da irgendwie eine Pulle mitnehmen. Aber da gibt es jetzt auch nicht so die spannenden Sachen, dass ich jetzt sage, da muss man jetzt unbedingt irgendwie da irgendwas kaufen. Mhm. Ich glaube, was ein Ding ist, wenn du aus dem Land kommst, wo du noch eine andere Währung hast und du hast dann noch irgendwie so ein bisschen Geld dabei und dann bist du da am Flughafen, weiß nicht, was ist, wartest zwar schon auf deinen Flug, schlenderst ein bisschen durch die Läden da und dann hast du halt noch im, was weiß ich, 100, 200 Euro in einer anderen Währung in der Tasche, dann haust du die da auf den Kopf. Dann kann man sich natürlich auch eine Flasche Schnaps holen.
So bin ich ja zu meinem mit ersten eigenen Whisky gekommen, ne? Damals, als ich ein Jahr in den USA war und dann auf der Rückreise hatte ich noch so Dollar einstecken und habe dann im Flugzeug gab es da einen Shop. Das fand ich ja ganz geil. Es war WM 2006. Zurückgeflogen und konntest du im Flugzeug im Endeffekt die Sachen, so eine kleine Auswahl im Endeffekt kaufen. Da habe ich mir eine Flasche Johnnie Walker Black Label gekauft. War schon ganz cool. Also die letzte Kohle weg. 1 Liter Flasche. Für mich als gerade 18-Jähriger richtig geiles Zeug.
Ja, definitiv. Und ich glaube, Schnaps haben die momentan nicht mehr im Boardshop. Also nee. Im Fliegershop. Ne? Das ist, glaube ich, raus. Also kleinen zum Verzehr, ja. Aber Großflaschen, glaube ich, nicht mehr. Früher war Schnaps und Zigaretten da sozusagen das Ding. Mhm. Heute ist es ja eher so Parfum und irgendwie so ein Krempel halt, die du da kaufst. Aber das sind ja jetzt auch alles nicht mehr so Flaschen, wo, die uns jetzt begeistern. Ne? Also muss man jetzt einfach mal so sagen. Also klar.
Ich habe so ein Glengoyne 28?
Ja, ich hab mir im Übrigen meine letzte Travel-Retail-Flasche war auch ein Johnnie Walker. Allerdings der Island Green Label. Also nicht der Green Label mit Alter, sondern dieser noch mehr rauchige in der Literflasche auch.
Ja, aber das Coole bei dem ist ja, dass das ein Pure Malt ist. Das heißt, das ist ja ohne Grain beim Green Label. Ne, das ist ja ganz cool.
Ja.
Und das heißt, bei dem, da sind im Endeffekt Island Green heißt, da sind nur Whiskys von den Inseln drin, die das zu Diageo gehören.
Das weiß ich gar nicht, aber der ist auf jeden Fall deutlich stärker peated als der 15-Jährige. Mhm. Cool. Ich glaube, also der war auch nice. Und ich weiß gar nicht, der war jetzt auch nicht billiger, der hat auch einen Fuffi gekostet oder so und ich hatte halt irgendwie das Geld noch da, ne?
Musste unter die Leute, ne?
Musste unter die Leute, genau.
Wie das so ist.
Genau, da war ich in Bulgarien. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Währung war. Keine Ahnung.
Kriegen wir bestimmt dann mal wieder eine Mail. Freue ich mich drüber. Da muss ich nämlich jetzt nicht nachgucken, was das damals in Bulgarien für eine Währung war. Was ist denn heute in Bulgarien für eine Währung?
Na, immer noch die gleiche, würde ich mal sagen.
Keine Ahnung.
Da war ich in Sofia, genau.
Wie gesagt, mit Bulgarien habe ich so überhaupt gar keinen Angriffspunkt irgendwie. War ich bisher noch nicht. Von daher stand noch nicht auf meinen Reisezielen. Ich muss aber auch sagen, ich habe irgendwie gerade Bock, eher so die in Norden zu reisen oder mal wieder in die Alpen. Da habe ich mal Bock drauf. Irgendwie so Sachen, die hier ums Eck sind.
Der bulgarische Lev, L-E-W.
Na klar. Und ich kenne ihn leider nicht, aber.
Und ein Lev ist in 100 Stotinki unterteilt.
Okay.
100 Stotinki sind ein Lev. Sei es drum. Ich hatte, wie gesagt, es war genau so, ich hatte noch irgendwie ein paar Scheine in der Tasche, habe geguckt, was kriege ich denn dafür und habe dann halt mir quasi bis auf die letzten Stotinkis mir dann sozusagen diesen Johnnie Walker da auch gekauft.
Ja. Ja, so, ich glaube, darauf basiert das ganze System irgendwie, dass die Leute noch irgendwie Leftover Cash in der Tasche haben.
Genau, entweder Mitbringsel brauchen oder sagen, ich kann mit dem Papiergeld nachher eh nichts anfangen.
Ja.
Und dann tausche ich das jetzt eben gegen flüssige Währung. Und ja, wie gesagt, da gab es jetzt auch nicht die mega Auswahl da an dem Flughafen. Ne? Das war jetzt auch nicht besonders umfangreich, aber dafür hat es gereicht. Ich dachte, ach komm, hier so eine Blitzerflasche, Green Label, machst du eigentlich nichts falsch.
Mhm. Ja. Genau. Easy peasy, würde ich auch sagen. Sehr schön. Travel Retail. Ja, so ein paar Travel Retail Abfüllungen gibt es ja, die ich irgendwie mir auch irgendwie zugelegt habe. Unter anderem hatten wir auch schon hier im Podcast ja die eine, und zwar war das der Kapadonich 18. Erinnerst du dich?
Ja,
das ist auch Travel Retail Exclusive, glaube ich, ne?
Genau. Und der ist, glaube ich, sogar relativ exklusiv dafür gedacht. Mhm. Also den sieht man nicht so oft in anderen Shops.
Ich glaube gar nicht. Die ganze Serie, ich überlege gerade, wie die heißt. Da gibt es irgendeinen Namen, den ich irgendwo schon mal gehört habe. Lost Distilleries oder so ein Kram. Mhm. Auf jeden Fall gibt es dann Glenn Keefe, der von vor der Schließung im Endeffekt immer mit ein paar 20 Jahren ist. Und irgendwas gab es noch, also es gab drei oder vier Brennereien, die sie da rausgehauen haben. Und auch mit mehreren Abfüllungen, die dann, ich glaube, so die Standardabfüllungen sind eigentlich ganz, ganz, ganz fair bepreist. Das sind meistens so 18- bis 21-Jährige. Und dann natürlich ab 24 bis 28, 30 oder so, dann wird es natürlich ein bisschen höherpreisig, vor allen Dingen bei Kapadonich als sowieso schon weggerissene Brennerei. Aber ist ganz cool. Und das Interessante ist ja, dass der rauchig ist, ist auch mal was Außergewöhnliches. Und ja, ne, da, sowas würde ich auf jeden Fall da auch nochmal mitnehmen, wenn ich mal wieder fliegen könnte.
Ja, genau. Ich habe, also ein Beispiel, es gibt ja diesen Glenran 15 Jahre mit 50% abgefüllt. Der wurde announced als nur am Heathrow Flughafen London.
Ach krass, okay. Ja,
und dann gab es den am Anfang nur an diesem Flughafen. Dann war ich ja in den USA und habe den in Vegas entdeckt, ja, eingestaubt im Regal. Und da habe ich den dann halt gekauft und war auch total begeistert. Da gab es den hier aber noch nicht. Also da gab es den nirgendwo. Und ein Jahr später oder irgendwie, also auf jeden Fall ein signifikanter Zeitraum später, tauchte der dann hier in diesen ganzen Travel-Retail-Shops auf. Und jetzt kriegst du den ja eigentlich überall.
Und hinterhergeschmissen. Also ein super Preis-Leistungs-Verhältnis.
Richtig, genau, coole Abfüllung. Der war zu der Zeit auch deutlich teurer, ne? Also ich weiß nicht, was ich habe $90 für den bezahlt und jetzt kostet der 50 Euro oder so.
Ja, stimmt. Aber kann man sich auf jeden Fall kaufen. Finde ich, ist echt ein schönes Ding.
Ja. Nein, definitiv. Der macht schon was her, der ist gut.
Mhm. Ich habe gerade in Vorbereitung auf die heutige Flasche habe ich einen Schluck Lady Ten genommen. Und zwar eine ältere Ausführung. Ich glaub, weiß gar nicht, ob das sogar die erste war oder so. Für die es interessiert, Whisky Base ID 62610. Sorry, Paddy, habe ich gerade mal übernommen. Manchmal mache ich das auch gerne. Du kannst das natürlich besser. Und war mir gar nicht so rauchig in Erinnerung. Krass.
Echt? Ist der rauchig?
Also ganz leicht rauchig, aber schon spürbar. War ich gerade überrascht. Aber lecker und cool. Hat ne, also ich würde sagen, so in Richtung Springbank.
Okay.
Mhm. Also würde ich auch blind wahrscheinlich, könnte ich den verwechseln. Schön. Bisschen schmutzig. Also kann man sich mal aufschreiben.
Du hast, Lady Ten.
Du hast mir letztens geschrieben, wo wir gerade bei sowas sind. Lass doch mal eine neue Rubrik in unserem Podcast mit aufnehmen. Wollen wir das mal machen?
Ja, Hilfe nochmal auf die Sprünge.
Coole Flaschen für kleine Knete.
Ach so, okay. Mhm.
Oder überrasche ich dich damit?
Nee, alles gut.
Ich habe deine eigene Idee.
Ja, du Tim, ich vergesse sowas doch wieder. Da habe ich einmal gedacht, habe es dir rübergeschickt und dann habe ich es doch gleich wieder vergessen.
Ach Mann, ey.
Weißt du, das ist ja alles nicht sehr nachhaltig. Diese WhatsApp-Chat-Kommunikation. Da, ich würde das ist wahrscheinlich,
null und nichtig.
Ich würde das wahrscheinlich gar nicht mehr wiederfinden. Ja. Aber als Kategorie finde ich das super. Dann, wenn du da gerade entweder jetzt diesen Lady Ten hast, oder dir eine andere Flasche einfällt, dann darfst du gerne heute den Anfang machen.
Dann mache ich sehr, 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 sehr gerne den Anfang. Ich würde was anderes nehmen, aber mir ist es gerade eingefallen, weil die würde definitiv auch in die Kategorie passen. Und ich bin immer wieder begeistert, und das ist wirklich kleine Knete, vom Talisker 10. Macht mir immer wieder Spaß. Der kostet, wenn du Glück hast, irgendwie 28 Euro oder so. Und ist eine Flasche, die auf der einen Seite außergewöhnlich ist, weil der natürlich schon ein bisschen kräftig ist, hat nicht die ganz normalen in dem Preissegment 40 Volumenprozente, sondern kommt schon mit den 45,8, die Talisker natürlich immer mitbringt, daher. Hat ein Alter drauf und ist einfach eine Flasche, die total Spaß macht. Talisker 10 ist für mich irgendwie so eine Bank, wenn ich, wie, es gab doch mal diese Challenge, ne, wo du so auch sagen solltest, was würdest du im Supermarkt nochmal kaufen? Gibt's auch im Supermarkt ganz entspannt zu kaufen.
Ja.
Und ohne mit der Wimper zu zucken, für kleine Kohle eine richtig, richtig geile Flasche.
Dem würde ich auch so zustimmen, das kann man sagen. Also der Zehner geht ja eigentlich immer. Der ist jetzt nicht herausragend oder so, aber der hat halt diese schöne Talisker-Charakteristika. Der ist ein bisschen wild, der ist dreckig, der ist leicht rauchig, der hat auch genügend, wie du sagst, das Alkohol, da ist Wumms drin in der Flasche. Das passt schon.
Ja, der ist natürlich gefärbt, einfach aus dem Grund, wir haben einen Weltkonzern, die machen einen riesen Ausstoß natürlich und wollen, dass die Qualität überall gleich ist. Und vielleicht ist auch manchmal keine Farbe drin. Also auf jeden Fall steht es drauf. Wäre mir an der Stelle völlig egal. Ich trinke, wie gesagt, auch gerne irgendwie, weiß nicht, ein Bowmore 15 oder so, was auch gefärbt ist, einfach damit der so dunkel ist. Da sehe ich bei solchen Flaschen einfach drüber hinweg. Ist dann natürlich auch wahrscheinlich vielleicht ein bisschen eine Preisfrage. Aber wie gesagt, Talisker 10, für mich eine absolute Bank. Am Lagerfeuer mit Freunden, wie gesagt, teilweise unter 30 Euro, meistens so um die, weiß nicht, so 35 Euro, wenn man Glück hat. Ja, nee, oder wenn man den so im Laden kauft. Und für relativ kleine Kohle, sage ich mal, eine richtig schöne Flasche.
Ja, du musst ja auch bedenken, wenn du, es ist Single Malt, es ist Whisky, es ist halt, es ist ein Alter drauf mit 10 Jahren, das ist schon ein gutes Produkt. Und da bist du, finde ich, bei allem unter 40 Euro ist das schon fein und okay und gut. Und das ist ein toller, der ist jetzt auch nicht so, der ist zwar schon herausfordernd für jemanden, der das gar nicht gewohnt ist, aber für Menschen, die sich auch mit, die auch Eiler Whiskys kennen oder generell auch rauchige Sachen mögen, da ist der easy, ne? Ist der nett und schön und wie gesagt, trotzdem ist er auch spannend. Ne? Also ist jetzt nicht langweilig oder so, aber.
Ich finde ihn gar nicht so nett, muss ich sagen. Talisker 10, ich erinnere mich, als ich den das erste Mal probiert habe, fand ich den gar nicht nett, weil ich dachte, boah, Alter, der brennt ja wirklich. Und ich meine, man kennt das ja, der Chili Catch. Und je länger man den wirklich auf der Zunge lässt, der schiebt da halt schön. Dann kommt halt dieses Feurige so ein bisschen hinterher. Und das ist halt irgendwie was Außergewöhnliches. Und ich finde ihn perfekt, wirklich dann so schön am Lagerfeuer. Kann, wie du, mal in die Auster kippen, auch wenn es bei dir natürlich, ich glaube, der 15er war. kann man zum Barbecue benutzen, kannst du irgendwie deine Creme Brûlée ein bisschen mit verfeinern. Also da ist auch nicht mal schlimm, wenn du da mal ein bisschen mit zum Kochen verwendest. Also das ist so ein Allround-Talent. Und, geil, Talisker 10 kannst du einen richtig, richtig schönen Espresso-Martini mitmachen. Also anstatt von Wodka, Talisker 10 mit reingeschmissen, der hat die nötige Power und dann hast du so ein rauchig, kaffeesüßes Aroma, das passt total geil, macht auch richtig viel Spaß.
Kann ich mir gut vorstellen.
Mix ich dir mal, wenn wir, wie gesagt, das mal wieder machen können. Habe ich im Übrigen in Hamburg von deinem ehemaligen Stammbarkeeper gemixt bekommen.
In Hamburg. Nee, ich hab den tatsächlich den Talisker 10 mit der mit Creme de Kakao mal gemischt. Ist auch nice. Geil. Ja, weil diese Schokolade verbindet sich mit dem Tali 10 auch echt gut.
Ja, die Hörer gerade so, was, ihr mischt euren Whisky, euren Single Malt mit irgendwelchen, seid ihr bescheuert? Ja, warum nicht, wenn es schmeckt?
Wir sind bescheuert. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal von der Kategorie, die der Tim jetzt das erste Mal bedient hat heute, also vielen Dank, ein guter Tipp, um da das Thema ein bisschen zu erweitern, wie wir das halt immer so machen. Ich habe mich vom Tim echt anfixen lassen, was das Thema Cocktails betrifft. Und war ja wirklich sehr puristisch unterwegs eigentlich. Also ich in der Cocktailbar heißt eigentlich mal, ich gucke, welche Flaschen gibt's und dann sage ich, ich hätte gern davon 2 oder 4 cl und bitte ohne Eis und ohne irgendwas im Nosingglas. So, ne? Und die Zeiten sind aber vorbei, weil ich im Lauf diesen Jahres, eines Jahres oder des letzten Jahres, da doch auch Spaß dran gefunden habe, mir mal selber was zu mixen, und auch die verschiedenen Geschmäcker bei einem guten Highball, einem guten Cocktail, einem guten was auch immer, also das wertzuschätzen und zu genießen, das nicht so abzutun. Weil das war vorher, glaube ich, auch eher der Tatsache geschuldet, dass ich mich mit vielen Sachen noch gar nicht auseinandergesetzt habe und deswegen konnte ich die halt auch entsprechend immer gut wegschieben. So, ne? Und wenn man sich dann damit aber ein bisschen tiefer beschäftigt, dann macht das natürlich auch Spaß und dann wird das auch interessant. Nichtsdestotrotz probiere ich eigentlich alle Bestandteile, die ich habe, auch pur. Ne? Also ich habe natürlich auch einen Creme de Cacao auch pur probiert oder einen Wermut oder sonst irgendwas. Und manche Sachen kann man ja auch tatsächlich auch als Nicht-Cocktail gut trinken.
Ja. Hast du den Antica Formula?
Habe ich noch nicht aufgemacht, aber da habe ich den, naja.
Okay. Ja, sag mal Bescheid, wenn du den aufmachst, wie der dir schmeckt. Ich mag den voll, er ist voll lecker. Also für euch da draußen, Antica Formula, das ist ein Wermut, der nach alter Macherart gemacht wird und die Legende besagt, dass das erste Wermutrezept überhaupt ist.
Ja, die antike Formel muss es dann ja wahrscheinlich heißen, antiker Formula, oder? Also die vergangene Formel der Herstellung.
Gehe ich davon aus.
Würde ich mal so sehen, ja. Wahrscheinlich. Ich hab gerade den Midi offen und den finde ich ja wirklich, der ist ja so super. Also ist ja in dem Sinne kein Wermut, ist ja irgendwie ein Aperitif.
Ja.
Aber geht ja in eine ähnliche Richtung und das ist halt auch ein wunderbares Zeug. Der Spritzer Tonic rein oder einfach nur ein Eiswürfel. Geht auch, bisschen Zitrone.
Midi ist ganz schlimm.
Ja, ja. Also für unsere Hörer, ich weiß, das ist ein Weinaperitif, wenn ich das richtig noch richtig sehe. Und da wird sozusagen, dieser Aperitif wird nochmal irgendwie mit verschiedenen Kräutern, also wie man Gin herstellt, quasi nochmal verbunden. Ich glaube nicht gebrannt, aber irgendwie mazeriert. Genau, ja. Irgendwie sowas. Und dadurch kriegt er halt so Kräuternoten in seinen Geschmack rein. Ich habe da immer so Lakritze und sowas mit drin, aus diesen Fenchelsamen, die da mitgenommen werden und so. Ganz spannendes Getränk.
Und irgendwie kommt noch ein Schuss Cassis oder sowas ran, ne? Deswegen hat er die krasse Farbe.
Das kann sein, naja. Ich habe mich mehr auf das Verkosten fokussiert und weniger auf das Etikett, um zu gucken, was da, wie das gemacht wird und was da drin ist und so. Das habe ich jetzt gar nicht so parat, aber es ist ein ganz tolles Getränk. Da kann man eigentlich auch immer eine Flasche von im Schrank stehen haben. Das ist kein Fehler.
Ja, macht auf jeden Fall Spaß. Kostet halt auch eine Mark, ne? Dafür, dass er nicht lang hält.
Ja, genau. Also der 30 Euro für so ein, ich sag jetzt mal nicht Weinersatz, aber das trinkt man ja jetzt auch nicht wie Wein. Dafür ist es dann vielleicht auch ein bisschen viel mit, ich glaube, etwas über 20%. Aber wenn man jetzt irgendwie zwei lange Wochenenden hat, dann ist so ein Fläschchen auch dann geleert. Ne?
Okay.
Lass es 3 sein. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber das ist ja, da kann man auch mal schön einfach sich abends oder nachmittags auf der Terrasse ein Gläschen eingießen und entspannen und
ja, kannst halt auch viel mit probieren mit solchen Sachen. Da stelle ich mir auch zum Beispiel gut vor, das hatten wir ja im Podcast mit Jörg Meyer, da hatten wir den Midi, glaube ich, gemixt mit Stork Rye, ne?
Genau, mit Rye Whisky.
Ja, das war ganz geil. Stelle ich mir aber auch cool vor mit einem leicht rauchigen Whisky. Könnte auch cool kommen. Diese Kombination Frucht und Rauch, ich stehe ja gerade sowieso auf rauchige Whiskys, die aus dem Sherryfass kommen. Das ist gerade so mein Sweet Spot. Ich weiß nicht, warum und woher das kommt. Und habe mir letztens, als wir den Livestream hatten, habe ich mir so eine Flasche aufgemacht. Seit Ewigkeiten einen deutschen Whisky aufgemacht. Und das ist auch so ein Ding. Der ist rauchig und nicht so dieses Buchenholz-Rauchige, dass es schmeckt wie geräuchert, sondern ein richtig geiler Torfrauch. Und dazu eine schöne Sherry-Süße. Finde ich ganz cool.
Steh ich drauf.
Hab Spork. Hatten wir aber, glaube ich, letztens irgendwie schon mal, ne, dass ich das gesagt habe.
Da hast du, glaube ich, in unserem YouTube-Stream mit den Malt-Marinaden hast du das, glaube ich, erzählt oder in die Kamera gehalten sogar, die Flasche. Du meinst doch jetzt diesen Schloss-Whisky, oder?
Naja, genau. Ja, kann sein. Möglich auf jeden Fall.
Ich erinnere mich dunkel dran. Nein, das ist ja auch eine schöne Kombo, Rauch und Sherry-Fass. Ich erinnere da nur an diese ganzen klebrigen, süßen PX-Abfüllungen von dem Marco Bonn.
Ist da übrigens noch was da?
Ja, ich habe da noch was von da. Na klar.
Hier.
Ja, der läuft ja auch nicht weg. Das ist auch, also der ist auch für mich jetzt nicht so ein Whisky, den man so wegtrinkt, ne, sondern das ist schon irgendwie auch was Besonderes. Der wird mit guten Freunden aufgemacht. Mit Leuten, die das wertschätzen, zu wissen. Ne? Also die da was mit anfangen können. Das würde ich jetzt nicht so irgendwie hier einfach so wegballern, weißt du?
Ja, sehr gut.
Von daher, der ist ja auch mehr als vergriffen. Und von daher sollte man da sorgsam mit umgehen. Genau.
Ja. Wollen wir mal zu unserer heutigen Flasche kommen?
Ja. Paddy, wir brauchen dich. Kannst du uns bitte kurz die Whisky Base ID durchgeben?
Die Whisky Base ID lautet 136500.
Danke, mein Guter.
Besten Dank. Ja, und hinter dieser Nummer, die unser liebe Paddy gerade angesagt hat, versteckt sich, wie vorhin schon angekündigt, ein Buch Laddi. Und zwar die Abfüllung Burr oder Bäre Barley 2010. 8 Jahre alt. Hier steht nur drauf eight aged years in oak casks. Ich weiß jetzt nicht, was gealterte Jahre sind. Vielleicht ist es ein Typo auf dem Label. Aber was interessant ist, Bruichladdich ist eine Brennerei, die auf der Insel Islay steht und auch dort produziert, dort auch lagert und dort auch selbst abfüllt. Eine totale Seltenheit. Die meisten anderen Brennereien, bis auf Kilcommon, glaube ich, die füllen auf dem Festland Schottlands ab. Die liefern also im Endeffekt all das, was sie produzieren, direkt nach dem Ausstoß in Tanklastern, erstmal aus Festland. Dann wird das, weiß nicht, ob es dann dort sogar erst ins Fass kommt oder ob das schon in die Fässer kommt, wenn die im Endeffekt noch auf Islay sind. Aber ich denke, dass das einfach zack, rein in Tanklaster aufs Festland, dort dann in die Fässer erst gefüllt wird und dann dort gestackt wird. Und Bruichladdich macht das anders. Die lagern das Ganze auf der Insel. Und was aber interessant an der Abfüllung ist, dass hier eine Gerste, also die Varietät heißt Burr, würde ich jetzt einfach mal so aussprechen, oder Bäre. Und die Gerste, die hier verwendet wurde, wurde auf der Insel Orkney angebaut. Das heißt, wir haben hier so einen schönen Zusammenschluss von den beiden Inseln, die ja definitiv beide für Whisky bekannt sind. Und ja, also auf jeden Fall fand ich dadurch die Abfüllung interessant und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da hier erwartet. Du hast gerade schon mal reingeschnüffelt.
Ja, vielleicht kurz zur Optik. Das ist ein heller Goldton. Das ist eine schöne Farbe. Hat jetzt nicht übermäßig viel Fass gesehen, aber für 8 Jahre erwarte ich jetzt auch nicht unbedingt mehr. Ist nicht gefärbt, das finde ich gut. Hast du was zu den Prozenten gesagt? Ich glaube, der hat 50, ne?
Glatt.
Ja, haben ja viele Bruichladdich-Abfüllungen, hat 50%, der hier auch. Mag ich, finde ich gut. Und die Nase ist für meine Begriffe auch schon wieder eigenartig. Also die ist jetzt keine gewöhnliche Nase, wie man das so von einem Unpeated Bourbon Fass Whisky erwartet, sondern die ist auch sperrig und sehr eigenwillig.
Mhm. Sperrig, findest du?
Ja, finde ich schon.
Ich finde die Nase total cool.
Ja, nein, also ich meine das nicht negativ, ne, sondern das ist halt keine gewöhnliche Nase, sondern die ist sehr eigen, hat Charakter und dementsprechend halt, ich hätte auch statt sperrig charaktervoll sagen können. Ne? Ich habe das Gefühl, hier sind irgendwie Weinfässer drin. Also es ist keine reine Bourbon-Abfüllung ist, aber es kann natürlich auch einfach am Spirit liegen, dass der diesen Charakter in den Whisky bringt.
Ja. Müsste ich dann gleich mal nachschauen. Da habe ich ehrlich gesagt gerade überhaupt keinen Plan, ob hier ein Weinanteil mit drin ist. Das wäre mal interessant zu wissen, weil ich bin gerade davon ausgegangen, dass das eher in Richtung Bourbonfass geht.
Einfach nur die Nase, was mir dazu einfällt. Ne? Ich hab für ein Bourbonfass fehlt mir jetzt ein bisschen so das Thema Vanille-Karamell. Also ein bisschen drin, aber nicht so sehr viel, finde ich.
Ja.
Und ich habe auch, das ist wahrscheinlich das, was die einen lieben und die anderen hassen, ich habe auch so eine muffige Note hier drin, die aber ich finde die schön. Also mir gefällt die jetzt hier in dieser Abfüllung hier. So ein bisschen muffig-gammelig.
Ja. Also es ist eine reine Bourbon-Abfüllung.
Okay.
Ja, muffig gammeln, ja, so ein bisschen, ich weiß, was du meinst, und zwar, mich erinnert es total, ich habe ja schon erzählt, mein Papa ist in der Landwirtschaft und ich bin früher immer mal mit in diese großen Lagerhallen gegangen, wo das Getreide gelagert wird und so riecht es. Ja, du bist quasi, es ist gerade Erntezeit, die großen Traktoren, LKWs und so weiter fahren voll beladen in diese Hallen rein und kippen ihr Getreide ab. Und so ist dieser wie frisch gedroschenes Getreide, finde ich gerade, kommt hier voll aus dem Glas raus.
Also ich habe hier aber noch so eine Süße von verdorbenem Obst.
Ich habe definitiv auch eine Süße. Verdorbenes Obst weiß ich nicht. Vielleicht eine überreife Birne oder sowas. Aber verdorben. Das hieße ja, du riechst Schwefel.
Nee, also ich würde ja nicht sagen, dass das Schwefel ist hier drin.
Also, wenn ich mich auf eine Frucht festlegen müsste, dann, also verdorben nicht, aber so eine, ich kenne das, wenn so eine Birne die Konsistenz von Apfelmus hat irgendwann.
Also okay, dann meinen wir das.
Weißt du, rein ist überhaupt keine Konsistenz mehr da. Schmeckt einfach nur, also ist einfach nur noch so ganz weich. Und das ist dann so eine quietsch-süße Birne. So, so eine leichte Bitterkeit da auch mit. Okay, Bitterkeit in der Nase ist natürlich schwierig, ne? Aber ja, das wär jetzt hier so mein Eindruck so ein bisschen.
Bei mir ist es jetzt so, ich will die Birne vom Obstteller nehmen und beim Versuch, die in die Hand zu nehmen, quetscht die sich schon so weg vom, weißt du, du drückst sozusagen quasi, das ist so schleimig und schlierig schon, dass es nur noch von der Haut in der Form gehalten wird, ne, von der Birnenschale quasi. Also bei mir ist die Birne auf jeden Fall noch mehr drüber als bei dir. Die würde ich schon nicht mehr essen.
Okay. Ja, ansonsten habe ich so noch was in Richtung wieder so eine leichte Zitrusnote hinten raus. Auch, aber eine reife, also wäre auch eine reife Zitrone oder so, die jetzt nicht so eine frische, da würde ich wieder mit ein bisschen überreif gehen, eine überreife Zitrone, die schon, vielleicht ist es das, was du meinst mit so vergoren oder so.
Ja, kann sein. Ich habe auch noch so ein bisschen Kräutrigkeit, auch die liegt da so leicht drüber und das ist es dann auch fast schon bei mir.
Ja, für mich ist wirklich so dieses, fährst auf dem Schrotboden, gibst dein Zeug ab.
Ich muss mal probieren hier.
Beiß mal rein. Beiß mal ab. Nee, insgesamt, Buchladi, wie gesagt, ist eine Brennerei, finde ich, die auf jeden Fall love it or hate it ist. Und die hat viele Abfüllungen, die finde ich total cool. Und die hatte aber auch schon einige Abfüllungen, wo ich gesagt habe, boah, ey, geh mir weg. Muss jetzt nicht alles original abgefüllt gewesen sein. Und was ja interessant bei denen auf jeden Fall ist, sind, dass die auch drei verschiedene Whiskys produzieren, drei verschiedene Marken, drei verschiedene Stile, wo wir einmal ganz klassisch Buchladdy haben, dann haben wir Port Charlotte als Heavily Peated Whisky und Octomore als Super Heavily Peated Whisky, die bekanntermaßen die rauchigsten Whiskys zumindest auf dem Papier rausbringen. Ich bin ein kleiner Fan inzwischen von Port Charlotte geworden. Ich mag die sehr. Die haben für mich, was ich probiert habe, immer hingehauen. Vor allen Dingen die Originalabfüllung Isla Barley fand ich total cool. Habe ich mal im Blind Tasting auch Isla Barley älter geschätzt mit, ich glaube, 6 Jahren als den 10-Jährigen zum Beispiel. Lohnt sich auf jeden Fall. Kann man immer mal probieren und unter anderem, was mich auch fasziniert hat, war dieser MRC 01 und auch der OLC, den wir da probiert haben aus der Cask Exploration Series, wo jetzt der neue rauskommt. Das wurde doch jetzt als neueste Abfüllung aus der Serie im Endeffekt rausgehauen. Ich weiß gar nicht, in was für einem Fass der dann gereift ist, müsste ich gleich mal nachschauen, dass dann quasi diese Reihe fortgeführt wird.
Mhm.
Ist wieder so ein krasses Weinfass, wo ich den Namen wahrscheinlich nicht aussprechen kann. Die Abkürzung ist PAC01. Weiß gerade gar nicht, was für ein Wein ist. Poljak, Po, irgend sowas.
Vielleicht mal ganz kurz zum Geschmack. Ich habe den jetzt gerade probiert. Mhm. Der Bär Barley, die im Mund direkt nach, wenn man sozusagen seinen Mundinnenraum damit benetzt, dann punchen die 50% schon.
Okay.
Er ist aber nicht scharf oder sowas. Also der ist sehr cremig und hat einen schönen langen Abgang, der irgendwas Getreidiges offenbart. Da kommt ein bisschen Holz zum Vorschein. Hat eine, finde ich, relativ komplexen Abgang, wo irgendwie viel passiert. Ich müsste jetzt gleich nochmal einen zweiten Schluck nehmen, um das vielleicht so ein bisschen weiter einzusortieren. Aber finde ich sehr angenehm, wie der so ausklingt. Sehr spannend. Hm. Und lustigerweise, wenn ich jetzt rieche, riecht er wirklich nach muffigem Stall. Nach dem ersten Probieren. Jetzt kommt langsam der Kuhstall hier bei mir.
Ja, so ein bisschen Kuhstall kommt jetzt auf jeden Fall durch. Ich hatte gerade auf der Zunge, oh ja, der hat auf jeden Fall Kraft, ne? Aber du hast schon recht, der hat nicht, also keine alkoholische Schärfe. Ist gar nicht vorhanden. Und was ich krass finde, das Mundgefühl. Alter, so ölig und ja, glatt und voll und sirupmäßig auf der Zunge das Zeug. Abgefahren. Und dann hier wieder, jetzt auf der Zunge finde ich, ja, auch so getreidig. Aber extrem. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Wir haben früher irgendwie versucht, Kaugummi selber zu machen und haben dann Getreide gekaut, weil wir uns das gesagt haben, wir sollen das machen. Völlig bescheuerte Idee, dass das dann irgendwie Kaugummi wird. Weil dann natürlich diese Klebeeiweiße wie im Pizzateig irgendwie anfangen zu wirken. Und so ein bisschen, ne? Nimmst eine Handvoll Getreide aus dem Mund. Und auf der anderen Seite kommt da so ein ganz leichter Schwall Frucht. Ich finde, jetzt hier habe ich so ein bisschen eine helle, eine Orange im Endeffekt. Das ist nichts, also keine Zitrone mehr, was ich in der Nase hatte vorhin. Auch keine, ich würde es auch nicht mehr als Birne bezeichnen. Für mich geht es jetzt hier auf einmal so in Richtung Orange. Ein bisschen was, ich weiß nicht, was für eine Frucht ist.
Weißer Pfirsich.
Ja, auf jeden. Sowas. Ja. Ja, ich probiere gleich nochmal. Jetzt, wo du saßt, habe ich einen weißen Pfirsich.
Den habe ich dir natürlich jetzt eingepflanzt hinterher.
Aber der ist da und jetzt ist er auch in der Nase da. Das ist ja krass. Auf jeden Fall. Schön.
Hinterhältig eingepflanzt. Nein, also es ist eine schöne Abfüllung. Gefällt mir gut. Und ich finde, für 8 Jahre geht da ja wirklich was ab. Ne?
Ist krass. Und die Nase, nach dem ersten Schluck, ist die Nase jetzt auf einmal sowas von fett.
Ja, genau. Sag mal, dieser Bär Barley, den gibt es immer wieder, ne? Das ist eine wiederkehrende Abfüllung, oder?
Das ist richtig. Den gibt es immer wieder. Und zwar gab es den ja auch schon Orkney, was wir jetzt in der Flasche haben. Und den gab es auch von der Isle of Islay. Gab es, glaube ich, schon 2. Ja, kommt immer mal wieder. Gab es auch schon in der alten, im alten Design, da, wo das jetzt noch nicht hier so mit Grau, Weiß und Gold hinterlegt war. Kann man immer mal wieder sich kaufen. Das Interessante an dieser Gerstensorte ist im Endeffekt, dass das die älteste genutzte Gerstensorte Schottlands ist. Das heißt, okay, die hat man dann mal wieder rausgegraben, angebaut, rekultiviert und nutzt die jetzt im Endeffekt für die Abfüllung.
Nein, sehr spannend. Also ist jetzt, wie gesagt, ich glaube, es ist kein Everyday. Jetzt muss man mich dazu natürlich sagen, man sollte sowieso nicht Everyday sich dem Alkohol zuwenden. Aber das ist nicht der Easy Access Schmeichler, ne? So, den man so nebenbei irgendwie trinken kann, sondern der ist schon ein Stück weit herausfordernd für den Gaumen. Ist kein einfacher Whisky, aber einer, der Spaß macht, ne? Der ist gut.
Ich habe nur noch Pfirsich. Cool. Nee, echt schöne Abfüllung. Ja, deswegen, ich hab viel Gutes gehört und bin selbst überrascht, dass er wirklich so gut ist, weil, ja, man ist immer so ein bisschen reserviert, ne, bei 8 Jahren. Was soll da schon rauskommen? Aber das zeigt mal wieder, dass es wirklich nicht nur auf die Lagerzeit ankommt, sondern eben auf die Zutaten, ne? Es wurde hier eine alte Gerstensorte wieder ausgegraben, die hat vielleicht noch nicht alles weggezüchtet bekommen, sage ich mal. Und hier kommt es nicht drauf an, dass die so wenig Abfall produziert oder was heißt, dass die Ähren so groß sind wie möglich und die wie nennt man das, was übrig bleibt, dann so wenig Stroh wie möglich übrig bleibt, ne? Sondern dass hier wirklich, wirklich noch eine krasse andere Qualität einfach durch diese Gerstensorte rauskommt. Finde ich echt cool. Und wie gesagt, es ist einfach eine Bourbon-Abfüllung. Ne? Da ist jetzt auch irgendwie kein Hexenwerk an Fässern mit dran. Da gibt man wirklich im Endeffekt dem Produkt echt Platz. Finde ich cool.
Mhm. Ich habe ja gerade mal so parallel geguckt. Der liegt so, je nachdem, was für ein Bear Barley das ist, irgendwo zwischen 60 und 75 Euro. Nee, zwischen 50 und 75 Euro sogar.
Ah, krass. Cool.
Also gibt es verschiedene. Die sehen auch irgendwie mal eine silberne Dose, mal eine schwarze Dose. Du hast ja so eine beige-graue gehabt, ne?
Ja, die ist, genau, also die Dose an sich ist so Anthrazit und oben goldene Schrift. Finde ich ganz schick.
Es gibt so eine, die hat so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob das die gleichen sind, müsste man sich angucken. Aber so die von 2017, diese 2017 abgefüllt sind, die kosten so 70 Euro mittlerweile. Und die neueren gibt es dann, glaube ich, so ab 50.
Ja, Und hier wieder das Geile bei Bruichladdich ist wirklich, du googelst im Endeffekt die Flasche Bear Barley 2010 und dann kommst du auf deren Webseite und die schreiben dir hin, wie die Männer heißen, die die Gerst geerntet haben. Ja, Peter, John, Magnus, Sidney und Duncan auf den Orkney-Inseln haben das Zeug geerntet. Und jetzt du denkst, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Und dann kommt unten drunter eine Karte, wo sich denn die Farmen dieser Leute befinden auf den Orkney Islands. Und es ist wirklich alles haarklein beschrieben. Ich gucke gerade, es stehen hier noch Tasting Notes dazu. Was steht hier Schönes? Aha, Cereal. In den Tasting Notes hier steht auf jeden Fall auch geil, reife Birne und Pfirsich. Sehr gut.
Wahnsinn. Tim.
Vielleicht sollten wir anfangen, die zu schreiben.
Wir sollten mal die Destillerien anschreiben. Gegen Einwurf kleiner Münze machen wir gerne die Verkostungsnotizen.
Aber was ich nicht gefunden habe, und da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, hier steht jetzt noch sowas wie Honig, Schokolade, Toffee und noch irgendwie andere Sachen. Aber dann kann man natürlich alles noch ganz nett ein bisschen ausschmücken. Und es gibt natürlich Leute, die haben viel, viel bessere Nasen als wir zwei Amateure.
Wir zwei Nasen.
Touché. Nee, und dann geht es hier unten noch weiter. Also massig Informationen auf dieser Seite. Finde ich richtig, richtig cool. Das ist ja auch das, was die Leute lieben an der Brennerei, ne?
Genau. Und ich finde, das sollte man auch honorieren. Meinetwegen auch durch einen etwas erhöhten Flaschenpreis im Vergleich jetzt zu den Massenproduzenten. Das finde ich gut. Das gehört sich so. Ich sehe auch, dass es einem selber halt ein anderes Gefühl gibt, wenn man eben an solchen Details teilhat. Ne, weil die Destillerie macht sich Gedanken darum, was für eine Gerstensorte sie hat. Die setzen sich mit Farmern auseinander, die sprechen mit denen, da wird vielleicht über Preise verhandelt, sonst irgendwas. Und warum nicht den Genießer, der auf dieser Malt Journey ist und diese Sachen probiert, dann eben auch daran teilhaben zu lassen und zu sagen, hey, unser Rohstoff kommt von dort. Das ist ja, wenn du dir heute irgendwo Fleisch kaufst, ist ja auch schön, wenn du weißt, das kommt von dem und dem Bauern, ne, aus der Ecke und so. Und von daher finde ich das auch beim Whisky extrem löblich. Mich haben diese Jungs von Thü Whisky auch da nachhaltig beeindruckt, ne, mit deren Art, wie sie mit den Themen umgehen, wo wir in der Folge, ich glaube kurz vor Weihnachten war es, ne?
Ja.
Wo wir mit denen da gesprochen haben. Und das ist ja ein ähnliches, also auch wieder ein anderer Ansatz und viel kleiner und alles, ne? Aber das sind halt auch so Leute, die sich um solche Sachen viel Gedanken machen. Und wenn du dir Gedanken darum machst, warum das nicht auch auf die Flasche bringen oder auf eine Webseite oder sonst wohin, ne, wo man dem folgen kann als jemand, der da Spaß dran hat. Du kannst es ja auch einfach so trinken. Du kannst es in eine Hotelbar setzen, kannst dir daran 4CL eingießen und das einfach auch so trinken. Du kannst aber auch auf die Website gehen und dich da richtig reindicken. Ist doch cool.
Auf jeden Fall. Supportet auf jeden Fall das Nerdtum in der ganzen Whisky-Szene. Aber was ich nochmal sage, also ja, das ist total löblich und finde ich, also wie gesagt, für Leute, die sich total da, wie du sagst, reindicken wollen, mega geil. Auf der anderen Seite ist es ja unmöglich für alle Whiskybrennereien und so weiter, in Schottland Gerste anzubauen. Geht ja gar nicht. Die haben ja gar nicht die Fläche. Selbst in UK könnten die das nicht machen. Das würde überhaupt nicht funktionieren, weil die überhaupt keinen Platz dafür haben. Ne? Also die Massen, die verbrauchen, kriegst du halt inzwischen, glaube ich, nur auf dem Weltmarkt.
Ja, und das ist ja auch in Ordnung. Ich finde auch, das muss ja nicht jeder so machen. Das ist ja vielleicht auch der Witz an dem Ganzen. Ne? Also wenn du jetzt irgendeine Distillerie hast wie Glenfiddich oder so, oder Glenlivet, die da irgendwie, was weiß ich, wie viel 100 Millionen Tonnen, die da durchjagen an Malz, das wird für deren Standards, kann man das auch gar nicht. Willst du denn da mit einzelnen Bauern noch die Flasche drucken? Mhm. Also das geht von dem Ausstoß ja schon gar nicht.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz macht ja auch ein Glenfiddich, was weiß ich, hier mit dieser Snow-Abfüllung, dieser weißen Flasche, wo es dann irgendwelche Eisweinfässer aus Kanada und hier dieses Weingut und so, auf deren Art so ein bisschen machen die es ja vielleicht dann auch eben bei besonderen Flaschen. Und bei Buchladi ist es aber halt so ein Gesetzesthema, was halt für deren, also diese Transparenz oder diese Ansprüche gelten halt für deren gesamtes Portfolio. Mhm. Ne, beim Classic Lady, da ist ja auch so ein Code auf der Flasche, den kannst du ja auch eingeben und dann siehst du, welche Fässer und in welcher Anzahl in dieses Batch reingekommen sind. Mhm. Da siehst du dann halt, was weiß ich, hier 12 Weinfässer, 10 Bourbonfässer, 3 Sherryfässer oder so. Also du siehst halt für dieses, genau dieses Batch halt, welche Fässer das sind und wann die befüllt wurden und wann also das ist schon cool.
Ja.
Finde ich gut. Gefällt mir.
Nee, macht auf jeden Fall Spaß. Das ist echt schön. Sehr, sehr gut. So, ich nehme hier nochmal ein ach, die Nase ist wirklich voll. Ey, was da rauskommt. Der Knaller. Sag mal, du hast mir hier vorhin eine Nachricht geschickt, du. Du wolltest wohl Musik auf unsere Playlist packen?
Ja, genau. Und zwar, ich habe das nicht mehr nochmal angehört, aber der Dexter hat ja gesagt, er macht kein Gangster-Rap, sondern irgendwie, der hat nicht Love-Rap gesagt oder sowas, aber irgendwie sowas ähnliches so. Es gibt einen total coolen Song von den Kinks, also The Kinks, Band, die 4 richtig gute Alben in den 60er Jahren gemacht hat. Die ersten 4 Kinks-Alben, die finde ich mega gut.
Ja.
Und da ist unter anderem auch der Track drauf, I'm a Lover, Not a Fighter. Glaube ich, cool. Heißt der richtig, ne? I'm a Lover, Not a Fighter. Mhm. Und das passt in diesen Kontext sehr gut rein. Und der Song ist mega und diese Zeit der Kinks, dieses ist aus dieser Zeit der ersten 4 Alben, da waren die halt echt richtig gut. 60s Sound und ja, gib ihm. Cooler Song, coole Band und der passt jetzt irgendwie. Und mal kein Hip-Hop.
Mal kein Hip-Hop. Ja, das auch mal ungewöhnlich. Wie kommt's?
Nee, alles gut. Ich höre ja auch so viel Hip-Hop gerade, aber die irgendwie ist mir der in den Sinn gekommen und dachte ich, habe ich geguckt, ob ich noch Spotify finde, gefunden, mir gleich 2, 3 Kings-Alben am Stück angehört und, und der ist dann hängen geblieben.
Ja, mega. Das ist cool. Ich überlege gerade, was ich mal reinschmeißen könnte heute. Ich weiß was. Es ist, ich bin ja Freund elektronischer Musik und es gibt einen Typen aus UK, der heißt Lone, L-O-N-E. Und da gab es vor ein paar Jahren mal eine mega geile Scheibe, die ich mir geholt habe von ihm. Das war 2013, 2014, also ist schon ein bisschen her. Und das Album hieß Reality Testing. Und da drauf war ein Track, der hat ganz, ganz viele Leute, inklusive mir, inklusive mich, begeistert. Und zwar ist der Airglow Fires. Und den würde ich hier mit draufpacken. Ist ein richtig cooles Ding zum Autofahren, sehr, sehr gefährlich. Ja, wenn du das Teil anmachst und vielleicht in der Stadt unterwegs bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du geblitzt wirst, relativ hoch.
Jetzt muss ich dir zum Autofahren mal eine ganz kurze Frage stellen. Hast du denn nicht jetzt getraut? Einen miesen Hip-Hop-Track anmachen und die Fenster runter und so schön durch die City rollen.
Ich habe letztens, habe ich unsere Playlist im Auto gehört und da kam der Track von Megalo, den du da drauf gepackt hast.
Ja.
Und da habe ich ein Fenster runtergemacht. Es hat wirklich mehr geknallt. Also war wirklich so. Und danach habe ich mir noch das Kitsch Creek Album, ich bin dann weitergefahren, ja, auch Fenster auf, richtig laut. Kitsch Creek, die haben ja richtig fette Beats und vor allen Dingen auch ganz, ganz viel mit so, mit Tiefen, mit Bass, ne? Und war richtig gut. Ja, mache ich jetzt auch öfter.
Sehr schön. Und ich kann, also ich finde das nicht peinlich, sondern ich finde es eher angenehm. Und wie soll ich das sagen? Also wenn man irgendwie, ich fahre ja momentan wirklich hier nur kurze Strecken durch die Stadt oder so, ne? Aber wenn dann schönes Wetter ist, Fenster runter, ein bisschen, dann mache ich um 12 Uhr mal eine Jacke zu und ziehen Reißverschluss bis so hoch wie er geht, ne? Aber dann Fenster unten, solange es jetzt nicht regnet, ne? Und das ist dann halt schön. Das fährt sich auch viel cooler so, finde ich.
Das Gute in Corona-Zeiten ist ja, du kannst ja auch im Auto die Maske tragen.
Ja, das kann man machen. Allerdings, ich habe da ja auch keinen, also wie gesagt, ich habe da überhaupt keinen Schmerz, ne? Also ich mache da ja nichts, ich feiere gesittet und.
Ich glaube, so laut wie ich teilweise Musik höre, ist es völlig egal, ob ich die Fenster unten oder oben habe.
Ja, das kommt hinzu. Also ich habe das, ich weiß das ja von meiner Frau, weil die immer schimpft, wenn ich hier mit zu lauter Musik auf den Hof fahre. Und ich mache schon immer die Fenster hoch, bevor ich quasi die Einfahrt hochfahre, weil das dann hier mit den Häusern auch immer ein bisschen schallt.
Ja.
Und bei uns. Aber sie sagt, das hört man trotzdem.
Ja, ist glaube ich auch einfach so.
Also klar, wenn die Außenspiegel vibrieren vom Bass, weißt du, dann.
Ja. Hey du, aber ich hatte letztens, da mein Auto in der Werkstatt war, einen Werkstattwagen und ich habe, als ich mir mein Auto zugelegt habe, lange überlegt, ob ich mir so ein, gibt es auch immer diese Option, dass du dir so ein krasses Soundsystem reinbauen lassen kannst von Harman, Kardon oder wie die Dinger heißen oder Bose oder was weiß ich. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich hatte jetzt einen, der hatte dieses krasse Soundsystem mit hinten im Kofferraum noch riesen Subwoofer und keine Ahnung was nicht und 50 Boxen und Dolby Surround plus keine Ahnung und klang beschissener als meiner. Weiß ja, nicht, was sie falsch gemacht haben, ob da irgendwie das nicht alles gut eingestellt ist dann, obwohl sie die krasse Technik drin haben. Aber ich muss sagen, ich habe das nicht und es geht viel besser. Vor allem mit Fenster unten.
Also Fakt ist, dass das, was die Autohersteller dafür aufrufen an Zusatzkosten für diese Sonderwünsche, das ist es nicht wert, was du da bekommst dafür. Ne? Also bei meinem Auto wären das auch irgendwie 1.500 Euro gewesen oder sowas. Das ist ja Unsinn, ne? Also dafür, dass du halt irgendwie ein paar Boxen mehr hast und dass da halt ein bisschen mehr Power in dem Ding drin ist, ne? Einstellen muss man das so oder so. Ich glaube, das ist ja das Problem bei so einem Mietwagen. Da ist man zu faul, diese ganzen Sachen zu machen, ne? Aber
ja, das Erste, was ich mache.
Nee.
Nein, mein Spaß.
Nee. Also wenn man längere Fahrt hat vielleicht, dann musst du eh dein Handy koppeln und alles. Das mache ich ja ansonsten, wenn ich hier als Ersatzwagen aus der Werkstatt, da bin ich dann zu faul, mich um solche Themen zu kümmern. Aber wie gesagt, ich finde den Mehrpreis da halt nicht gerechtfertigt für das, was du bekommst. Das ist halt leider in keinem guten Verhältnis, finde ich. Von daher hast du da schon recht. So groß sind die Unterschiede nicht. Und der Standard-Sound ist schon gut, finde ich. Bei den meisten Autoradios heutzutage, wenn du ein neues Auto hast.
Auf jeden Fall. Geht voll klar. Macht auf jeden Fall Spaß. Sehr schön. Haben wir noch was für heute?
Nicht zwingend. Nichts, wo ich jetzt einen Riesenbruch hinlegen müsste. Also wir können. Ich war ja gestern bei einem Biertasting oder ich habe an einem virtuellen Biertasting teilgenommen.
Du schweißt du jetzt ab in andere Gefilde, du Hund.
Ja.
Erst hier Whisky irgendwie in Cocktails mischen und jetzt auch noch Bier trinken und Tastings machen.
Ich bin auf einer, also beruflich bei einer Abendveranstaltung, gab es ein Biersommelier, der quasi sozusagen da ein Biertasting gemacht hat. Biersommelier, genau. Da hat jeder Teilnehmer so einen Karton zugeschickt bekommen mit 6 Bierflaschen drin, einem Glas, ein bisschen was zu essen als Food Pairing, verschiedene Gerstenmalzsorten, ein bisschen Hopfen, so alles so in so kleinen Tütchen zum Probieren und Angucken und so. Und das war sehr nett. Das fing an bei einem Bayreuther Hell und endete bei einem Imperial Stout von irgendeiner, keine Ahnung, von irgendeiner Craftbier-Brauerei.
Bude.
Ja, genau. Und ja, war wirklich cool, hat Spaß gemacht. Also auch da, ich meine, ich habe alles das, was es da gab, habe ich vom Prinzip ja schon mal probiert. Es waren auch, glaube ich, eher von den jeweiligen Bierarten eher so die Easy Access Geschichten. Drinkable waren die alle. Aber war nice.
Also, wenn wer die krasseste Craft Beer Bar der Stadt um die Ecke hat, dem kann man natürlich nichts Neues erzählen.
Ja, auch da bin ich ja dann eher, dass ich gucke, was ist denn am wenigsten anstrengend. Und
hat meistens auch Becks?
Nee, aber dann nehme ich dann immer von den Fassbieren ja auch meistens ein helles oder so oder irgendwie, was die dann da haben.
Okay.
Nicht ganz so, ganz so kompliziertes. Aber nice, also ich habe auch da was gelernt, nämlich, dass die Büchse, die Dose, das beste Gefäß ist, um Bier aufzubewahren. Also, was am wenigsten Geschmack verfälscht im Vergleich zur Flasche oder so. Ne? Und er sagte, das ist unter Sommeliers und unter Leuten, die sich mit Bier auskennen, unbestritten. Dass die Dose das eigentlich das beste Format ist. Es ist halt, hat halt nur keinen guten Ruf, hat er gesagt. Und deswegen machen das füllen viele halt in Flaschen.
Okay. Ich mag Dose, muss ich sagen. Ich finde Dose total cool.
Was ich toll finde an Dose ist, sie wird halt schnell kalt.
Die wird schnell kalt. Die kann man cool trinken. Die kann man anstechen, die kann man gut lagern, die geht nicht direkt kaputt, das schmeckt. Stell dir mal vor, eine Guinness-Dose und du musst Guinness irgendwie Flaschen-Guinness und Guinness. Natürlich, die Technologie bekommst du halt in der Dose unter. Deswegen Dose. Mit ihren, was ist das, Stickstoffball oder was da drin ist?
Ja, ich meine, Guinness ist ja auch dann ein Sonderfall, finde ich, weil das ist ja wirklich ein krasser Unterschied, dass es besser schmeckt halt, ne? Bei, wenn ich jetzt sage, ein Becks, da würde ich einfach aus Gründen der Haptik würde ich lieber ein Becks aus der Flasche trinken als aus der Dose. Aber
jetzt stell dir mal vor, du fährst auf Wacken und trinkst Becks aus der Flasche.
Ja, okay. Also ich könnte mir ja, relativ sowieso schwer vorstellen, nach Wacken zu fahren. Und da ja seit irgendwie, glaube ich, jetzt mittlerweile im guten Jahr auch keine Festivals mehr stattfinden, ist das ja sowieso ein absurder Gedanke, sich auf ein Festival zu denken.
Du würdest schon auf Wacken passen, du.
Ja, ich bin ja früher immer zum Splash gefahren, von daher war das auch schon alles Ewigkeiten her.
Ja. Ah, Splash, ja, hätte ich auch mal Bock für. Also Festival.
Da hatte das Splash immer noch eine Reggae-Bühne. Da gab es halt einen Hip-Hop-Bereich und einen Reggae-Bereich damals. Und da konntest du dann halt auch einfach rübergehen und hast du einen Tag komplett dir nur irgendwelches Reggae-Zeug gegeben.
Dann hätte ich mir irgendwie eher so Dub oder sowas, ist dann auch geil, hätte ich auch Bock drauf gehabt.
Ja.
Ich muss sagen, beim Splash war ich noch nie. Ich war früher immer irgendwie viel auf elektronischen Festivals. Halt so, keine Ahnung, bei uns in Thüringen, Sonne, Mond, Sterne. Dann hier in der Nähe das Melt-Festival ist so mein Lieblingsfestival gewesen.
Nee, kann ich nicht mit dienen. Ich war halt...
Harter Hip-Hopper, ey.
Nee, also ich war auch hier auf diesem großen Reggae-Festival irgendwo bei Köln, glaube ich. Das größte Deutsche war ich mal.
Okay.
Dann wo meine Eltern wohnen, um die Ecke, zwischen Emsland und Osnabrücker Land, gibt es auch noch ein relativ bekanntes Reggae-Festival, wo ich auch ein, zwei Mal war. Ja, aber elektronische Mucke war jetzt nicht, weil jetzt so, auch live habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, glaube ich. Hat sich irgendwie nicht ergeben. Da hatte ich auch vielleicht nicht die passenden Freunde zu, die mit mir zu.
Das ist ja auch falsche Zeit einfach. Das war das Los der frühen Geburt.
Ja, genau. Ich glaube, das hängt ja auch immer von den Kumpels ab, weil du gehst ja nicht alleine auf ein Festival, ne? Sondern das machst du irgendwie mit mehreren Leuten. Und in dem Zusammenhang, in dem du steckst, gehst du dann halt auch feiern, ne? Und dementsprechend war das dann halt. Ich hatte da niemanden, der da elektronische Musik noch mitgehört hat. Oder zumindest keinen, der da auf Festivals gegangen ist.
Ja.
Hatte sich das einfach nicht ergeben.
Ja, ist krass, ne? Musik ist auf jeden Fall so Sozialisation und dein Freundeskreis bestimmt das irgendwie mit oder du suchst dir deinen Freundeskreis teilweise sogar danach aus und es ist irgendwie alles eins, so. Schon ganz cool. Und danach, ja, gehst du dann wahrscheinlich auch wirklich feiern.
Ja, definitiv. Also das ist klar, also wenn du jetzt Leute am Start hast, die halt irgendwie nur Rockmusik hören wollen, dann muss man selber nicht mal unbedingt Rockmusik mögen, aber du kannst auf so ein Festival mit denen gehen und da Party machen und die Mucke auch genießen, obwohl du selber jetzt kein Mega-Fan bist, finde ich. Schon okay. Ja. Aber ich würde nicht, wenn ich jetzt der einzige Mensch wäre, der Hip-Hop hört, würde ich nicht auf ein Hip-Hop-Festival alleine fahren mit so einem Ein-Mann-Zelt und mich da irgendwo auf den Campingplatz setzen, weißt du?
Ja, aber das würde ich auch nicht beim Rockkonzert machen. Aber, oder
nee, also als Festival. Fan, als Musikfan meine ich jetzt so. Ja, da, würde ich, das, da gehören halt immer irgendwie auch Leute dazu, zu so einem Festival. Ja. Da muss man halt irgendwie mit wenigstens eine Handvoll Leute hin und dann...
Dann ist jedes Festival geil, kann ich dir auf jeden Fall sagen. Also genau. Da war ich schon auf, wie gesagt, bei Wacken, das war geil, genauso cool wie irgendwie Chiemsee Reggae Summer, oder jetzt heißt es nur noch Chiemsee Summer Festival und solche Späße. Also das ist dann auf jeden Fall, sind das schöne Geschichten, weil einfach so irgendwie, ja, weiß nicht, Festival hätte ich tatsächlich mal wieder richtig, richtig Bock drauf. So schön von Donnerstag bis Montag. Kein Mal duschen.
Ja, ich sag dir, du, dann stehst du da irgendwo an und dann sagt dann irgend so ein 15-Jähriger, hey, geh mal beiseite, Opa.
Ja.
Ne, das könnte schon passieren.
Auf jeden. Sehr lustig. Musst du wahrscheinlich die richtigen, es gibt ja inzwischen Festivals für alle Altersgruppen. Musst du jetzt nicht irgendwie, weiß nicht. Gucken wir mal.
Na, ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich irgend so ein teures Ticket holen, wo man so in so einem Sonderbereich ist, wo du halt dann irgendwie so eine besondere Infrastruktur bekommst, damit das ein bisschen chilliger ist.
Ein Haus.
Ein Haus mit Garten und Pool. Nein, aber es gibt ja irgendwie so, habe ich gelernt bei Festivals ja immer irgendwie so, das ist jetzt kein VIP-Bereich oder so, aber da zahlst du halt irgendwie mehr und dann hast du halt eine eigene Infrastruktur mit einem kleineren Kreis von Leuten und du hast einen geraden Boden und was weiß ich, keine Ahnung.
Kann man habe ich mein Studium gemacht, da habe ich für genau die gearbeitet. Grüße an die Leute von Mainzel steht schon an der Stelle. Sind wir im Sommer von Festival zu Festival getourt, haben dort Zeltstädte hingebaut für genau solche Leute, die eine Infrastruktur wollten, haben dort alles reingepackt, was die wollten. Und kostet halt eine Mark, aber ist halt total cool. Ne? Brauchst dich um nichts zu kümmern, kommst zum Festival, ziehst ein, los geht's.
Ja, zumal das ja auch nicht so angenehm ist, diesen ganzen Kran dann immer da kilometerweit zu schleppen und alles. Da hat man ja
genau, musst du halt nicht machen.
Hast du bei den Getränken ja schon immer genug zu tragen.
Ja, und selbst das ist ja irgendwie heute, ne, fährst du aufs Festival, buchst mit deinem Ticket mit, jeden Tag eine Stiege Bier und fertig bist du.
Okay.
Kriegst du dann eiskalt, jeden Morgen kannst du dir die abholen. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Also das Festivalleben ist schon besser geworden.
Also lieber Tim, wenn das so altersgerecht organisiert wird, könnte ich mir das ja auch nochmal irgendwann vorstellen.
Es gibt sogar jetzt richtige Betten. Du musst nicht mehr auf einer Isomatte pennen, du.
Okay. No? Klingt gut.
Ja, ab 8 wird es trotzdem kackwarm im Zelt.
Das kann man nur hoffen, weil also das Schlimmste an Festivals ist ja tatsächlich, wenn das Wetter durchgehend schlecht ist. Das ist ja echt nicht schön.
Ja, auf jeden Fall.
Alles schon erlebt, aber muss nicht sein.
Ja.
Wenn man das Gefühl hat, man wird einfach nicht mehr trocken, das ist irgendwie doof, weißt du?
Auf jeden Fall. Ja, ich kenne das, wir hatten das beim Fusion Festival und wir hatten tatsächlich die grandiose Idee, wir hatten irgendwo im Internet gelesen, jeder Festivalgänger muss ich auf jeden Fall irgendwann mal so eine Rolle Frischhaltefolie mitnehmen. Und wir haben uns dann einfach in Frischhaltefolie eingewickelt. Weil irgendwann ist auch die beste Regenjacke durch. Aber Frischhaltefolie. Nichts durch. Leider kommt auch von innen nichts nach außen.
Ich wollte gerade sagen,
das heißt, du wirst auch so nass von innen.
Ja,
richtig dämlich, die Idee.
Auch nicht so angenehm. Aber du hast ja auch, wenn so tausende Menschen die über den gleichen Wege laufen, das ist ja nachher auch nur noch ein Schlick und Schlamm und so, ne? Und du kannst ja kaum noch ordentlich laufen und das ist ja, also deswegen. Also
das finde ich schon wieder cool.
Man muss auf muss da hoffen, dass man gutes Wetter hat. Das ist, glaube ich, für Festivals ganz, ganz wichtig.
Ja, macht aber auch so Spaß. Also, hätte ich Bock. Ich sag mal so, Leute. Das war das Wort zum Sonntag. Wir düsen jetzt los. Tschüssikowski.
Wir wünschen euch eine wunderbare Woche, einen schönen Sonntag und wir hören uns.
Oh, das war ein abruptes Ende. Das tut mir fast leid, aber ich dachte, ihr passt es an der Stelle einfach.
Alles
Leute,
gut.
Macht euch einen entspannten Sonntag, macht euch eine schöne Woche. Bleibt vor allen Dingen gesund. Hört immer fleißig Dram Good. Trinkt aber nicht zu viel. Das ist wichtig. Und lasst es euch definitiv gut gehen. Tschö mit Ö.
Bye, bye.